Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Ein großes Thema, wenn auch geografisch weit weg, aber emotional, glaube ich, sehr nah. Der Angriff tausender Menschen auf den Kongress in Brasilia, in der Hauptstadt Brasiliens. Gegner des frisch ins Amt gewählten Präsidenten Lula, ganz offensichtlich Anhänger des abgewählten Jair Bolsonaro, die da versucht haben, das Parlament zu stürmen. Es hat Stunden gedauert, bis die Polizei die Lage wieder einigermaßen unter Kontrolle hatten. Julia Reuschenbach, wir hatten ja gerade erst den zweiten Jahrestag eben ganz ähnlicher, dann im Vergleich nicht ganz so massiver Bilder aus Washington. Ich habe ja fast schon die Befürchtung, das könnte jetzt so eine Art Nachahmungsmuster werden.
Ja, ausgeschlossen ist es sicherlich nicht. Wir hatten ja eben diese Schlagzeile, die Grünen im Stresstest. Ich würde sagen, ein Stück weit auch die Demokratie im Stresstest, weil wir eben sehen, dass autoritäre Systeme oder Länder, die teilweise autoritär regiert wurden, zeitweise immer mehr erleben, dass Menschen sich aktiv gegen die Demokratie und ihre Institutionen wenden, häufig auch gewaltvoll. Und das wirft natürlich die Frage danach auf, wie wehrhaft ist Demokratie, wer tritt für sie ein und wie machen wir auch sichtbar, dass Menschen für die Demokratie eintreten.
Wehrhafte Demokratie, das ist Thema der Deutschlandradio Denkfabrik, also das von den Hörerinnen und Hörern gewählte Schwerpunktthema für das Jahr 2023. Ich glaube, wir hätten uns alle gewünscht, dass es jetzt nicht gleich aktuell derart aufgeladen wird. Aber wenn Sie das sagen, was kann man tun? Was ist denn der Instrumentenkasten?
Na gut, der ist natürlich vielfältig. Also was wir momentan hören, ist natürlich vor allen Dingen ein klares Strafrecht, also Bestrafung von Menschen, die Institutionen angreifen. In die Reihe der Ereignisse zählt ja sicherlich auch oder muss man zählen, der Versuch, auch den Reichstag in Berlin zu stürmen im Kontext der Corona- und Querdenken-Demonstrationen, die es gegeben hat. Aber ich glaube, wir müssen auch darüber reden, inwiefern wir vielleicht Demokratie aktiver leben. Also zum Beispiel nehmen wir mal an, wir haben nicht sowas wie einen Verfassungsfeiertag. Wann im Jahr nehmen wir uns den Moment zu sagen, wie toll sind eigentlich die Errungenschaften dieses Grundgesetzes, die Rechte, die damit verbunden sind? Wie wichtig ist eigentlich gerade bei uns Demokratiegeschichte ins Hier und Jetzt zu transportieren? Wir haben in Deutschland eine Erinnerungskultur, die über sehr lange Zeit stark diktaturgeschichtlich konnotiert war. Das ist historisch nachvollziehbar. Aber das ist nicht mehr die Geschichte, mit der junge Menschen heute konfrontiert sind, sodass es mehr denn je darum gehen muss, danach aktiver danach zu fragen, wie wir das Besondere, das Relevante an Demokratie sichtbar machen und auch in den Alltag tragen, in die Schulen tragen und nicht immer erst dann zum Beispiel nach politischer Bildung schreien, wenn es brennt. Ne? Politische Bildung hat immer so einen Feuerlöscher-Effekt. Also irgendwas geht schief, irgendwelche Extremismen erstarken. Oh Gott, wir brauchen mehr politische Bildung. Und ich glaube, da könnte man auch langfristiger, nachhaltiger drüber nachdenken.
Also ich meine, es gibt ja das Bemühen, aber ich gebe Ihnen recht, wahrscheinlich nicht wirklich angekommen in der breiten Wahrnehmung. Orte der Demokratiegeschichte, ja, ne? Da haben sich verschiedene Akteure zusammengetan, die eben genau versuchen, diese deutsche Geschichte auch mit zwar möglicherweise auch Widersprüchen, aber eben auch mit den positiven Momenten zu erzählen. Wenn wir jetzt aber natürlich so einen Fall haben, wie wir es in den USA beobachtet haben, wir haben ja im Prinzip die Nachwirkungen des Sturms aufs Kapitol jetzt gesehen, gerade bei der Wahl des Sprechers des Repräsentantenhauses, also wo man merkt, wie da die Republikanische Partei auch derart durcheinander ist. Wir sehen es in Brasilien, wo es einen sehr knappen Wahlausgang ja auch gab unterm Strich. Das heißt, es geht ja auch politisch um etwas. Es ist ja nicht nur eine Frage sozusagen der politischen Bildung, was weiß man, sondern letztendlich auch das anerkennen können, dass man eben mal in der Minderheit landet. Setzt aber auch voraus, dass die Mehrheit mit dieser Verantwortung gut umgeht.
Genau, aber für mich würden beide Sachen, die Sie gerade angesprochen haben, exakt genau dorthin gehören. Also auch in ein Verständnis von politischer Bildung, weil wir alle erproben ja gerade also im Grunde schon ab dem Kindergarten genau diese Mechanismen. Also die Frage, was heißt es, Mehrheitsentscheidungen zu akzeptieren? Wie entstehen überhaupt Entscheidungen? Wie argumentiert man für etwas, für die eigene Sache? Wie geht man um mit den Argumenten desjenigen, mit dem man im Gespräch ist? Und ich glaube, diese Dinge sind mehr denn je wichtig. Und was man vielleicht auch ergänzen könnte, ist, wir, Sie und ich zumindest, kennen uns aus mit Nachrichtenwerten und wissen, wissen, was hat eigentlich Relevanz in der Berichterstattung, was verschafft einem womöglich auch Aufmerksamkeit. Und da würde ich mir gelegentlich auch wünschen, dass wir stärker auf die Menschen schauen, die sich oft im Kleinen, oft im, also zivilgesellschaftlich, auch regional, lokal, extrem engagieren, nicht nur gegen Rechts oder gegen Feinde der Demokratie, sondern vor allen Dingen für die Demokratie, die also zum Beispiel versuchen, mehr Beteiligung, mehr Partizipation sicherzustellen, Menschen mehr vertraut zu machen mit demokratischen Institutionen. Und von denen hören wir eigentlich auch immer erst dann, ich bin wieder so ein bisschen bei diesem Feuerlöschermotiv, wenn wieder was passiert ist. Und meines Erachtens vielleicht ein bisschen zu selten so im normalen Tagesalltag.